Ein grosses Plus für die SVP, ein bisschen kleines für die SP, ein grosses Minus für die Grünen und ein bisschen kleines für die GLP. In 5 Wochen sind Wahlen. Endlich. Heute gibt es beim Politbüro die grosse Prognose. Also einmal der erste Teil davon. Heute kümmern wir uns um den Nationalrat. Nächste Woche tun wir uns dann den interessantesten Rennen im Ständerat widmen. Heute machen wir das mit Raphael Birrer in Zürich, mit Markus Häfiger hier in Bern und mit Fabian Renz im Homeoffice, mit Hund, aber ohne Mikrofon. Darum Entschuldigung für jegliche Hintergrundgeräusche und für Fabian, wenn er Frau nicht so schön knarrt wie sonst. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Dieser Podcast, unsere Ausgabe vom Politbüro, erscheint gleichzeitig wie die grosse Prognose, die wir alle zusammengeschrieben haben, zu den Nationalratswahlen. Wir würden das dann sehr gerne verlinken im Episodenbeschrieb. In einem Satz jetzt vor allem von euch, was ist die grösste Erkenntnis?
Also es ist nicht nur ein Satz, Philipp, vielleicht.
Ah.
Genau. Und ich würde eher so eine Erkenntnis auf der Meta-Ebene sagen. Und zwar finde ich es recht eindrücklich, wie etwas, was sich schon abzeichnet hat, aber was sich jetzt in dieser Auswertung wieder zeigt, dass draussen in der Welt oder auch in der Schweiz kein Stein auf dem anderen bleiben kann, dass alles drunter und drüber gehen kann. Also Stichwort Ukraine-Krieg oder Covid-Krise. Und trotzdem bleibt in der Schweiz eigentlich alles erstaunlich stabil. Sogar noch stabiler als vor 4 Jahren, wo die Welt ja noch ein bisschen mehr in Ordnung war und mit weniger grossen Verschiebungen als vor 4 Jahren.
Der zweite grosse Trend, den wir sehen, dass die Bürgerlichen als Ganzes zulegen. Gemäss unserer Voraussage wird keine von den 3 grossen bürgerlichen Parteien, SVP, FDP und Mitte, Sitz verlieren. Alle werden gemäss unserer Prognose ein bisschen oder ein bisschen mehr zulegen. Ich bin allerdings nicht ganz einverstanden mit deiner ersten Aussage, Philipp. So stark legt die SVP nicht zu, wie man das hätte erwarten aufgrund von deinem Teaser, Philipp.
Also ein bisschen ein grosses Plus. Fabian, hast du ja noch einen Satz?
Ich ziehe den Hut angesichts von der analytischen Kompetenz von meiner Kollegin und von meinem Kollegen, die wir gerade gehört haben. Nein, ich glaube, das Interessante an der Prognose sind dann effektiv auch die Details, oder wenn man so in Kantonen absteigt. Es bestätigt sich ja ungefähr so ein bisschen das Big Picture, wo wir schon in den Umfragen zum Teil sehen können. Und interessant finde ich dann effektiv, was das im Einzelnen auf der Mikroebene dann konkret auch wirklich bedeutet.
Mhm. Stand jetzt, über alles gesehen, noch bevor wir in den Kanton absteigen, wer gönnt Sitz und wie viel, wer verliert Sitz und auch wie viel? Das ist übrigens angetönt, Markus. Aber ja, sagt.
Der Markus hat es schon ein bisschen angetönt. Es ist das bürgerliche Lager, das ja bei den letzten Wahlen teilweise spektakulär verloren hat. Also ich erinnere daran, 2019 hat die SVP -12 Sitze gemacht. Und die grünen Kräfte haben wirklich historisch zugelegt. Also vor allem die Grünen selber. Die verlieren jetzt aber wieder. Nicht im gleichen Ausmaß, wie sie das letzte Mal gewonnen haben. Und was ich vielleicht zum noch zurückkomme auf das, was ich vorher gesagt habe, mit der Grosswetterlage auf der Welt und in der Schweiz. Man merkt halt einfach, wenn allgemein Unsicherheit herrscht in der Bevölkerung, dann profitieren Parteien im bürgerlichen Spektrum. Das zeigt sich jetzt, weil man ihnen dann in diesen Bereich, wo Unsicherheit herrscht, grössere Problemlösekompetenz zuschreibt.
Also wir kommen darauf, dass die SVP etwa 4 Sitze zulegen kann. Das ist unsere Prognose. Gegenüber eben 12, die sie verloren hat. Dann die FDP, das finde ich sehr interessant, müssen wir nachher vertiefen. Obwohl ihnen die Wahlumfragen einen Verlust bei den Wähleranteilen voraussagen, kommen wir zum Schluss, dass sie ihren Sitz nicht wird verlieren, beziehungsweise sogar 1 bis 2 Sitze wird zulegen. Mitte ebenfalls, wahrscheinlich 1 bis 2 Sitze zulegen. Denn die SP ist die einzige linke Partei, die sich halten kann. Wir gehen davon aus, +1 Sitz.
Grüne. So viele linke Parteien gibt es nicht in der Schweiz.
Ja gut, es gibt noch die Grünen und je nach Sichtweise die Grünliberalen, die verlieren. Grüne gehen wir von -4 auf, Grünliberale von -3. Und Kleinparteien, da gibt es ein paar interessante Verschiebungen, aber unter dem Strich bleiben die bei 7 Sitzen, die Kleinparteien. Allerdings fliegen gewisse raus, dafür kommen neue rein.
Der Jürg Grossen wird sich freuen, Markus, über deine Zuschreibung von der GLP zum linken Lager.
Sag nur.
Ja, das mag schon sein. Ich habe es, glaube ich, präzisiert, je nach Sichtweise. Oder? Und man muss schon sehen, in vielen Kantonen ist GLP eine Listenverbindung mit Links-Grün eingegangen. Mhm. Das ist auch eine Positionierung. Ich sage nicht, alle grünliberalen Parlamentarier sind Linke, das sage ich nicht. Aber sie ist halt an dieser Schnittstelle und kippt mal nach links, mal nach rechts.
Nicht vom Thema ablenken. Die Zahlen waren jetzt recht genau gewesen. Fabian, wie macht man so eine Prognose? Wie kommen wir an den Punkt, wo wir uns auch wie getrauen, so recht deutliche und genaue Zahlen zu sagen?
Durch sehr viel Kleinarbeit. Also es ist effektiv nicht damit da, dass man sich auf irgendwelche nationalen Umfragen stützt, sondern man muss die Situation in jedem einzelnen Kanton genau anschauen. Man muss schauen, wer hat dort bei den letzten kantonalen Wahlen gewonnen und verloren. Man muss schauen, wie sind die amtierenden Nationalräte genau ins Amt gekommen bei den letzten Wahlen. Also haben sie das nur sehr viel Proporzglück zu verdanken gehabt, haben sie das an einer Listenverbindung zu verdanken gehabt, wo jetzt vielleicht nicht mehr zustande gekommen ist und, und. Also man muss sich das im Einzelnen ganz genau anschauen und dann kann man, glaube ich, schon Voraussagen machen, die durch einen relativ hohen Grad an Zuverlässigkeit hoffentlich auszeichnen. Also das werden wir dann natürlich am 22. Oktober erst definitiv wissen. Man muss auch dazu sagen, wir haben natürlich viel Gespräche geführt mit Leuten aus den Parteien, in den Generalsekretariaten, die die Situation für sich selber natürlich vor allem sehr genau verfolgen in den Kantonen. Die kommen auch oftmals zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Und ja, ich denke, wir haben jetzt ein Resultat, das auf sehr gründlicher Recherche basiert. Ja, und wo ich persönlich denke, es dürfte ungefähr oder könnte ungefähr so rauskommen. Überraschungen gibt es immer, das muss man ehrlicherweise sagen.
Ich mache das nicht das erste Mal, ich sage es auch eher, weil vor 4 Jahren habe ich noch nicht dürfen mitmachen. Wie genau seid ihr denn vor 4 Jahren?
Wir haben vor 4 Jahren den grünen Zuwachs vorausgesehen. Allerdings haben wir ihn unterschätzt, vor allem auch im Ständerat unterschätzt. Und auch jetzt, oder wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, bei der SVP plus 4, dann es könnte, wenn wir ehrlich sind, natürlich könnte es am Schluss plus 5 sein oder auch nur plus 3 oder es könnte plus 6 sein. Es geht auch ein bisschen um eine Tendenz. Was ich glaube, da würde ich wörtlich sagen, und sonst entschuldige ich mich dann nach der Wahl, plus 12 werden es nicht sein bei der SVP. Auch wenn sie etwa die vielleicht 1,5-2% zulegt, die man im Moment erwartet. Ich glaube, so präzise sind die Voraussagen. Und wir müssen aber auch ehrlicherweise sagen, in gewissen Kantonen ist es extrem schwierig. Gerade Basel zum Beispiel, wo du wohnst, Philipp, dort ist das Listenverbindungsgeflecht so kompliziert, dass man nicht sagen kann, ob GLP oder die SP einen Sitz wird verlieren, zum Beispiel. Dass eine von beiden wird verlieren, ist sicher, aber welche von beiden, das ist, kann man fast nicht voraussehen. Sogar wenn man wüsste heute genau, wie viel Prozent welche Partei würde machen, könnte man es nicht voraussehen, weil eben die Listenverbindungen zu krass verzerrenden Effekten führen. Das müssen wir sagen, oder?
Wir nennen es grosse Wahlbingo bei uns. Ja, Raffaella, sag du.
Ich finde den Begriff Tendenz, den Markus verwendet hat, richtig und wichtig, um das zu betonen. Also eben, die genaue Anzahl, die kann dann auch noch ein bisschen variieren, weil eben, wie er jetzt auch gesagt hat, besonders in den kleinen Kantonen, zum Beispiel Zürich, braucht es nur 2,7%, um einen Sitz zu holen. Also das macht die Prognose vergleichsweise schwierig. Und das letzte Mal haben wir in der Tendenz schon recht gehabt, eben, dass wir den grünen Gewinn vorausprognostiziert haben und Verlust auf bürgerlicher Seite. Aber das Ausmaß, also dass die Grünen 17 Sitze zugelegt haben und die Grünliberalen 9 Sitze, das haben wir so nicht antizipiert in diesem Ausmaß. Aber fairerweise muss man sagen, wir haben das letzte Mal die gleich ausgeklügelte Methodik angewendet und die hat auch beinhaltet, dass wir uns eben mit allen Parteistrategen unterhalten haben, die selber ihrerseits Excel-Tabellen führen und so weiter. Und auch von denen hat niemand, nicht mal die Grünen selber, haben das Ausmaß vorausgesehen gehabt. Das zu unserer Verteidigung.
Völlig in Ordnung. Du, Markus, hast gesagt, bei der FDP zum Beispiel kann es sein, dass sie Wähleranteil verlieren, aber trotzdem Mandat gewinnen. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?
Also ich sage es vielleicht mal zu der FDP. FDP ist ein interessanter Fall. Bei der Analyse haben wir gemerkt, dass sie sehr wenig Restmandat geholt haben in den letzten Wahlen. Jetzt, was ist ein Restmandat, oder? Bei der Sitzverteilung wird geschaut, okay, wie viel Prozent hat eine Partei, sehr vereinfacht gesagt, und wie viel braucht es für ein Vollmandat. Und zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel, Kanton Zürich hat Raffaella gesagt, da ist ein Sitz über den Daumen gepeilt, etwa 2,7%. Das heisst, jede Partei, die über 2,7% hat, hat mindestens einen Sitz, und dann kann man das ausrechnen, wie viel Vollmandat das sie hat. Und am Schluss, wenn man allen Parteien die Sitz gegeben hat, wo sie sicher haben, dann sind noch nicht alle Stimmen verteilt und noch nicht alle Sitze. Und dann geht man schauen, welche Partei ist am nächsten an so einem Vollmandat. Und das sind dann sogenannte Restmandate. Und die FDP hat aus heutiger Sicht das Glück, dass sie das letzte Mal relativ wenig Restmandat geholt hat und dass die meisten von ihren Sitzen Vollmandat sind. Das heisst, sogar wenn sie jetzt ein bisschen verlieren sollten, was die Umfragen ja sagen, dürfte sich das relativ wenig in Sitzverlust niederschlagen. Das ist im Moment ihren strategischen Vorteil. Vor 4 Jahren haben sie getraut, dass sie nicht mehr Restmandat geholt haben, aber jetzt, wo es eben um mögliche Verluste geht, ist das ein Vorteil.
Ich würde noch gerne etwas zu den Wähleranteilen sagen, also zum Beispiel FDP bleiben, oder? Die Wähleranteile, das ist nicht so eine wahnsinnig aussagekräftige oder nicht immer oder nur bedingt aussagekräftige Grösse. Also, Beispiel Kanton Nidwalden. Da hat es eigentlich lange dann auch ausgesehen, als würde die FDP nicht kandidieren. Die SVP versucht ihren Sitz zu verteidigen. Also, Nidwalden hat nur einen Sitz im Nationalrat. Die Mitte-Partei schickt Kandidatin ins Rennen mit sehr guten Aussichten und es hat eigentlich lang so ausgesehen, als wären das einfach die zwei Parteien, die das untereinander austragen würden. Und jetzt ist in letzter Minute auf einmal noch eine FDP-Kandidatin ins Rennen gestiegen und man geht nicht davon aus, dass die Chancen hat, aber sie wird der FDP in der Endauswertung ein bestimmtes Plus beim Wähleranteil bringen, oder? Weil wenn man nicht FDP wählen kann, dann ist klar, dann hat sie in dem speziellen Kanton 0% und ein paar Leute wird es geben, die die FDP-Kandidatin wählen und das ist für die Zeitverteilung am Ende nicht relevant, aber es treibt dann gerade ein bisschen die Bilanz auf dem Papier zumindest nach oben, oder? Darum muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wähleranteil. Es hat also ein bisschen zufällige Komponenten drin, ob der steigt oder sinkt.
Also Markus, du hast jetzt das Extrembeispiel FDP, also im positiven Sinn erwähnt, im Sinn von, dass sie viel Vollmandat haben. Auf der anderen Seite könnte man die GLP zum Beispiel erwähnen, die viel Restmandat hat. Und im Moment, wo die Wahl stattfindet und wo man so ein Restmandat holt, ist das super, hat man mehr Sitz gemacht. Aber das sind einfach die wackeligsten Sitze nachher für die nächsten Wahlen. Und das zeigt sich auch jetzt in unserer Analyse. Also es ist häufig so, dass das mal jetzt GLP entweder mit links zusammengegangen ist, mit der SP, der Grünen und eben der GLP oder dann in gewissen Kantonen mit der Mitte. Und dort wird sich dann entscheiden, wenn die Sitze nachher verteilt werden, ob das wirklich für die GLP auch reicht. Und was man jetzt vielleicht zu der GLP noch ergänzend auch kann sagen, dass eben besonders kleine Parteien, und GLP ist immer noch die kleinste von diesen grossen, die überlegen sich immer sehr genau, mit wem sie Listenverbindungen eingehen, um ihre Chancen auch wirklich zu erhöhen, um zusätzliche Sitze zu machen. Also je nach Kanton, eben, ich habe vorher Zürich erwähnt, ist die Hürde natürlich für kleinere Parteien kleiner, um wirklich einen Sitz zu machen. Aber in kleinen Kantonen, wo es viel höhere Wähleranteile braucht, ist es dann schwieriger, um einen Sitz zu machen. Und da gibt es wirklich Strategen in den Parteien, die wirklich Politik bei Excel-Tabellen machen. Zum Beispiel der Martin Bäumle war ja so ein Experte in diesem Gebiet, wo er noch Parteichef war und eben der Gründer der GLP.
Er hat sinngemäss so gesagt, dass er auch mit dem Teufel eine Listenverbindung eingehen würde, wenn es um einen Sitz dreht.
Genau, also er hat denn das weniger nach programmatischen Erwägungen gemacht, wie jetzt der Markus vorher gesagt hat, mit dem Bündnis aus SP, Grünen und GLP, wo man schon kann sagen, das ist programmatisch verwandt wegen Grünen, oder? Und ihm ist das wie eigentlich auch egal gewesen, ob man in gewissen Kantonen auch mit der SVP zusammengeht oder was auch immer.
Aber der Teufel muss auch noch wählen, mit dir eine Listenverbindung zu genau. gehen. Und jetzt gerade zum Beispiel GLP, oder? Die hat schon in mehreren Kantonen hat sie Listenverbindungen gefunden, die ihnen helfen. Aber jetzt ein Beispiel Genf. Genf ist recht interessant. Dort hat das mal sehr schmal überhaupt alle bürgerlichen Parteien von der Mitte bis zu der SVP eine grosse Listenverbindung. Die linken Parteien, also Rot, die SP und die Grünen, machen auch eine. Und in der Mitte ist GLP. Und die hat einfach schlicht keinen Partner gefunden. Single, oder? Und Darum droht jetzt die dort zerrieben werden zwischen diesen beiden Blöcken und den Sitz, den sie haben, zu verlieren das mal. Oder? Das ist dann eben häufig ein Problem. Und das Beispiel zeigt auch, wie die Listenverbindungen, wie die wirklich das Wahlresultat beeinflussen, ohne dass die Wählerin und der Wähler zum Teil merkt.
Fabian, kannst du dich erinnern, wir haben mal einen Erfolg gemacht über Listenverbindungen. Kannst du ganz kurz in einem Einschub sagen, was das ist?
Ja, das können Parteien machen, oder? Sie können sagen, wir verbinden unsere Listen und das bedeutet, dass dann bei der Auswertung die verschiedenen Listen als eine grosse Liste gerechnet werden. Also man schaut, wie viel Sitz macht die Listenverbindung und tut dann in einem zweiten Schritt schauen, an wer gönnt die Sitz innerhalb von dieser Listenverbindung. Und der Witz vom Ganzen ist letztlich ein mathematischer, nämlich dass zwei Listen zusammengerechnet die grösseren Chancen auf mehr Sitz haben, als wenn es getrennt marschiert. Oder?
GLP plus Teufel gibt eher einen Sitz mehr noch für GLP.
Aber eben, es ist dann unklar, ob der Sitz zum Teufel geht oder zu der GLP. Oder? Aber Entschuldigung.
Also, wer mehr will lösen über Listenverbindungen, dann empfehle ich allen ein Abo bei dem Fabian Renz. Was mich jetzt interessiert, ist eines der spannendsten und grössten Rennen, die man jetzt sieht für den Wahlsonntag, ist das zwischen der Mitte und der FDP. Die Mitte, so sagen es diverse Prognosen, könnte die FDP zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte vom Proporz die FDP überholen oder in der Geschichte vom Bundesstaat sogar. Einfach schon wahnsinnig lang. Wenn wir jetzt vorne über die Unterscheidung zwischen Wähleranteil und Mandat geschwätzt haben, wann hat denn die Mitte wirklich die FDP überholt? Gibt es irgendeine Regel?
Also man sieht ja in der Umfrage, es hat ja die beiden grossen Umfragen, die regelmässig gemacht werden von Lewas. Das ist die wir selber machen, Tamedia und 20 Minuten. Und dann gibt es noch die von Sotomo, die im Auftrag von der SRG gemacht haben. Und die beiden Umfragen sind in einem Punkt im Moment recht konkurrent, dass sie sagen, es gibt ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen beim Wähleranteil von der Mitte, also ex-CVP, und der FDP. Und unsere Auswertung von den Sitzen zeigt, dass es eben auch bei den Sitzen ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Heute hat die FDP 29 Sitze im Nationalrat, Mitte 28. Und weil beide sich so plus können mit einem oder allenfalls zwei Sitz rechnen, sehen wir, auch bei der Sitzzahl ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ist alles möglich, das Rennen ist offen, es hat eine andere grosse Mediengruppe der Mitte viel grössere Sitzgewinn vorausgesagt, als wir jetzt das machen aufgrund von unserer Analyse. Wir werden sehen nachher, wer richtig liegt. Also es ist alles möglich, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und was am Schluss zählt wird, also da gibt es keine Regeln, das steht nicht in der Bundesverfassung, oder? Aber es wäre, das kann man sagen, egal ob bei der Sitz oder bei der Wähleranteil, wenn die Mitte vor der FDP liegt, das wäre wirklich ein historischer Moment. Wir müssen sehen, oder? Der Bundesstaat ist eine Gründung von der FDP, wo die Mitte über etwa jahrzehntelang so die geduldete, oder die CVP, die Vorgängerpartei, die geduldete Partei war, die eben verloren hat, die das eigentlich nicht wollte, wo die Aussenseiterin oder die Vertreterin von der Minderheit wäre. Und wenn sie jetzt die würde überholen, die symbolische Bedeutung wäre schon recht interessant. Es wäre so eine Pointe der Geschichte, würde ich mal sagen, ausgerechnet im Jahr vom 175-Jahr-Jubiläum der Verfassung.
Und es gehört natürlich Folgen über die Symbolik raus haben. Also denken wir an die Diskussion um die Zusammensetzung vom Bundesrat, oder dort ist es eigentlich das entscheidende Argument jetzt immer gewesen in den letzten Jahren, welche Partei hat wie viel Wähleranteil, welche Partei ist wie stark. Und ich meine, der Gerhard Pfister, der Präsident von Mitte, macht es eigentlich noch geschickt, finde ich. Er prescht jetzt da nicht vor und kommt schon gross um eine Pralaken. Er will dann da so und so viel Sitz im Bundesrat. Ich gehe davon aus, dass die Diskussion sehr an Fahrt aufnehmen wird, wenn wir dann mal ein Resultat haben, wo die Mitte effektiv vor die FDP katapultiert. Ich muss an dieser Stelle darf ich vielleicht auch noch eine kleine Beicht ablegen. Ich habe vor ein paar Jahren, wo die Umbenennung von CVP Mitte war, habe ich den Namen kritisiert, habe gefunden, der ist blutleer, warum nicht Zentrum oder so irgendetwas. Es sollte sich jetzt effektiv ein sehr gutes Resultat einstellen für die Partei, dann ja, zeigt das in dem Sinn, dass die Umbenennung eben doch funktioniert hat, dass es offensichtlich eine Marke ist, wo dreht, wo sich können etablieren. Also das wird schon sehr interessant.
Wenn du schon so transparent bist, Fabian, können wir auch sagen, dass wir dort eine Differenz haben. Ich habe nämlich schon damals gefunden, das finde ich recht geschickt, den Namen Mitte.
Bravo, bravo.
Ja, nein.
Eben darum bist du auch Chefredaktorin geworden und nicht der Fabian.
Können wir bitte die blöden Scherze rausschneiden? Nein, aber was man vielleicht noch ganz kurz, es sind ja immer so die Planspiele mit dem Bundesrat, aber was man noch ergänzend kann sagen, ist schon, sollte das tatsächlich passieren, dass die Mitte die FDP überholt, dann wäre also das Szenario 2 Sitz für die Mitte wäre sehr, sehr viel schneller umgesetzt, als dass die Grünen je in den Bundesrat kommen, oder? Da gäbe es grosse Teile vom Parlament, die das unterstützen würden, weil sie ja wissen, ein dritter linker Sitz ist so weit weg, dass sie dann eher einen zweiten Mitte-Sitz würden mittragen als weiterhin zwei FDP-Sitze.
Und das ist schon sehr lustig, weil vor 4 Jahren, ich würde euch gerne erinnern, hat es auch ein paar Tage, die CVP überholt hat, wo dann eigentlich nach der Berechnung von der bürgerlichen Mehrheit auch das Recht hat auf einen Sitz. Und dort ist dann nichts passiert, oder?
Ich würde jetzt noch da einfach ein anderes Argument noch einwenden. Oder? Wir in diesen Diskussionen bis jetzt haben wir den Ständerat ausblendet. Und vor 4 Jahren, obwohl die Grünen die damalige CVP beim Wähleranteil überholt haben, bei der Nationalratssitz ungefähr eingeholt haben, sind sie halt im Ständerat so viel stärker gewesen als die Grünen, dass das ein wichtiges Argument war, um zu sagen, ja, also, es gibt keinen Grund, euch jetzt einen Sitz zu geben zu unseren Lasten. Und das Argument wird auch das Mal, wir haben ja auch eine Auswertung gemacht für den Ständerat, darüber reden wir dann, glaube ich, in einer Woche, aber dort sieht man, dass die FDP dort möglicherweise stärkste Partei kann werden im Ständerat, wenn alles optimal läuft. Und das ist halt das Gegenargument, das die FDP schon am 22. Oktober in allen Diskussionen wird, also schon in der Elefantenrunde am Abend, dann möglicherweise wird die Runde werfen.
Ich glaube aber gerade eben bei der Mitte-Partei wird das Argument nicht ziehen, weil bei den Grünen ist der Fall so klar, oder? Das ist eine marginale Kraft im Ständerat und das ist bei der Mitte-Partei einfach ganz anders, oder? Es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen etwas zufällig gesehen, wenn es da die FDP oder die Mitte dann am Ende einen Sitz mehr oder weniger hat. Aber die Mitte-Partei ist wirklich eine starke Kraft im Ständerat, das wird sie auch nach dem 22. Oktober sein. Und wenn sie im Nationalrat bei den Wähleranteilen sollte die FDP überholen, dann glaube ich einfach, dann hat das Argument vom Ständerat gerade gegenüber der Mitte-Partei einfach zu wenig Zugkraft. Oder es hätte ja viel mehr Zugkraft, auch gegenüber der SVP, wo im Ständerat auch eine relativ schwache Kraft ist.
Kommt, wir gehen noch kurz auf die andere Seite, zu denen, die halten oder verlieren. Vor 4 Jahren, meinst du es gerade noch mal aufleben, ist die grosse Zeit der Grünen gewesen. Jetzt kommt der Rückgang. Wie hart wird es für die Grünen?
Es wird vielleicht weniger hart, als man hätte denken können nach all diesen Umfragen. Wie lange hat es ja ausgesehen, wirklich, als wären sie die grossen Wahlverlierer. Und jetzt sind wir in einem Bereich, also wir prognostizieren -4 Sitz. Das klingt jetzt vergleichsweise noch viel, aber wenn man auch sieht, wie viel sie das letzte Mal dazugewonnen haben, +17, dann ist das vielleicht einfach eine Stabilisierung auf einem etwas tieferen Niveau, kann man sagen. Und was vielleicht dynamisch da könnte, als eine von vielen möglichen Erklärungsansätzen könnte reinspielen, ist zum Beispiel so, die Narrative, die sich etablieren in einem Wahlkampf oder in einem Wahljahr auch. Die Grünen gelten jetzt schon länger als Verliererpartei. Das kann in der eigenen Basis eine stark mobilisierende Wirkung haben. Gleichzeitig, also wenn wir jetzt mit dem Vorher über die Mitte geredet, Mitte hat sehr lang als Verliererpartei gegolten. Das Image hat ihr sehr fest angehaftet. Und jetzt plötzlich hat das gedreht und das kann eben genau auch noch eine zusätzlich mobilisierende Wirkung haben, wenn die eigene Basis das Gefühl hat, hey, unsere Partei ist auf total gutem Weg und wir werden als Gewinner aus diesen Wahlen rausgehen.
Also bei der GLP kann man vielleicht sagen, warum sind sie denn nicht grösser? Oder der GLP, also wir wissen ja nicht so genau, wie es wird ausgehen. Man hat lange Zeit in dieser Legislatur, sind die Umfragen super gewesen für die GLP. Man hat das Gefühl, die starten nochmal durch. Sie legen nochmal deutlich zu in diesen Wahlen. Jetzt in den letzten Umfragen sind die pessimistischer, dass sie im Moment von einer Stabilisierung oder vielleicht einem leichten Zuwachs noch ausgehen können. Eben darum ist auch dort der Niedergang natürlich nicht grösser. dort ihr Problem ist mehr bei der GLP, dass sie einfach so aufgrund von zum Teil auch kantonalen Bedingungen, also zum Beispiel Basel-Stadt, wo ein Sitz weniger hat und so, dass sie darum ein Problem haben. Es ist bei ihnen weniger ein Problem vom Wähleranteil, wenn die nationalen Umfragen recht haben, sondern es sind so kantonale Schwierigkeiten. Das Beispiel ist zum Beispiel auch Watt, oder? Watt haben sie zwei Sitze gemacht das letzte Mal. Eins ist eben so ein Restmandat, wo es nur so knapp gelangt hat. Und jetzt haben die hier ihre wichtigste Politikerin, die Isabelle Chevalet, das ist so die wichtigste Aushängeschild von den Grünliberalen in der ganzen Romandie gewesen. Und die ist jetzt nicht mehr dabei, weil sie, glaube ich, irgendwie auf Afrika ausgewandert ist inzwischen, oder? Und wenn so jemand nachher wegfällt, schlechte Listenverbindungen, dann sind es so kantonale Bedingungen, die dann zu Sitzverlust führen können, obwohl man vielleicht beim Wähleranteil sogar stabil bleibt.
Und was ich jetzt im Zusammenhang mit der GLP schon noch interessant finde, ist, dass sie in mehreren Kantonen so On-Off-Sitz halten. Also in den einen Wahlen machen sie ihn wieder, in den nächsten nicht. Und jetzt steht wieder zur Debatte, ob sie ihn wieder machen. Und dort finde ich sehr interessant, also ich denke beispielsweise an Thurgau, St. Gallen oder Luzern. Und dort finde ich sehr interessant, dass ihr Schicksal häufig halt dann eben, apropos dem Thema, wo wir jetzt vorher hatten, ihr Schicksal dann eben doch an die Grünen auch geknüpft ist. Also, dass sie zum Beispiel zusammen eine Listenverbindung haben und die Frage ist dann, an wer geht der Sitz oder wer verliert den Sitz dort. Das finde ich schon recht interessant.
Was man vielleicht noch sagen kann, ich weiss nicht, ob ihr das gleich seht, mein Eindruck ist, die Grünen haben es jetzt gleich geschafft, so ein paar neue Köpfe zu installieren, wo medial präsent sind, die sich können etablieren in dem Berner Politbetrieb. Und in meiner Wahrnehmung hat die GLP da mehr Probleme. Also das sind oftmals sehr unauffällige Figuren, die es nie so ganz schaffen, da mal eine gewisse Präsenz in der öffentlichen Debatte sich zu erarbeiten, wo Probleme haben, sich als Meinungsführer oder so zu etablieren. Es sind schon so seit Jahren, gefühlte Jahrzehnte, immer so die gleiche Handvoll Köpfe, die da rumgereicht werden. Und das bringt natürlich die GLP zum Teil gegenüber den Grünen auch ein bisschen eine schwächere Position. Also wenn wir jetzt an Kanton St. Gallen, wo Raffaella gerade das Beispiel genannt hat, denken, oder, da haben wir eine grüne Nationalrätin, Franziska Rieser, die sich sehr gut können etablieren konnte. Und wir haben einen Nationalrat von der GLP, der Thomas Brunner, der praktisch unsichtbar geblieben ist jetzt in diesen 4 Jahren, der jetzt auch schon wieder zurücktreten. Und für mich ist das nicht so ein untypischer Fall. Also das könnte dann eben schon dazu führen, dass die Grünen innerhalb von so einer Zweckbindung in eine stärkere Position dann gebracht werden als die GLP.
Es gibt einzelne Ausnahmen, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, Melanie Mettler in Bern, die auch neu gekommen ist, wäre jetzt so ein bisschen Gegenthese zu dem, aber in der Tendenz bin ich völlig einverstanden mit dir, Fabian.
Über eine Partei haben wir noch gar nicht geschwätzt. Die Partei, die ziemlich lang fast jede Kantonalwahl verloren hat. Erst jetzt seit Anfangsjahr, seit der Kantonalwahl in Zürich, sieht es ein bisschen besser aus. Ihr wisst, welche Partei ich meine. Das bekommt mit einer roten Null aus diesen Wahlen raus, oder?
Ja, und das mag vielleicht auf den ersten Blick eben angesichts von all diesen Prognosen ein bisschen überraschen, aber dann auch wieder nicht, weil wir haben es vorher von diesen Narrativ gehabt und tatsächlich hat jetzt die SP länger als Verliererpartei gegolten und dann sind die entscheidenden Wahlen in Zürich gewesen. Und dazu kommen die ganzen Kaufkraftthemen, die jetzt im Wahljahr sehr virulent sind und Kaufkraft, weniger Geld in den Portemonnaie vom Mittelstand, vom unteren Mittelstand, das hilft der SP potenziell sehr. Und das mobilisiert auch ihre Wählerschaft. Also das ist sicher ein Erklärungsansatz, warum sie jetzt doch nicht so schlecht abschneiden, wie man im Vorfeld hätte können denken.
Ich glaube eben nicht, es wird eine rote Null sein, sondern eine schwarze Null. Also sie werden in unserer Prognose leicht positiv abschliessen. Sie haben in mehreren Kantonen gute Chancen, Sitz zurückzugewinnen, wo sie vor 4 Jahren an die Grünen verloren haben. Zum Beispiel Bern, Zürich, Genf, auch in Solothurn können sie einen Sitz allenfalls gewinnen. Aber ihr Problem ist auch ähnlich wie bei der SVP, dass es dann halt auch den gegenläufigen Trend gibt, dass sie in mehreren Kantonen könnten Sitz verlieren, nämlich Basel-Stadt und Graubünden, wo sie vor 4 Jahren ja spektakulär den SVP-Sitz weggenommen haben, oder? Und darum kommen wir auf ein Plus 1. Also es wäre dann eine schwarze Null, was eine gute Stabilisierung ist, aber es ist immerhin eine Trendwende, während sonst in Europa die sozialdemokratischen Parteien fast überall im Niedergang sind, mit wenigen Ausnahmen.
Was der SP vielleicht noch ein bisschen hilft, man darf den Effekt sicher nicht überbewerten, aber sie hat im Moment eine recht hohe Medienpräsenz aufgrund vom Rücktritt von Alain Berset, respektive der ganzen Diskussionen um die Nachfolgerschaft. Also jetzt in letzter Zeit geht es sehr viel um SP, es sind vor allem Männer, oder ich glaube bis jetzt sogar nur Männer, oder wo da Interesse bekundet, der Herr Berset zu beerben. Und ja, das bringt sie einfach einmal ins Gespräch. Ich habe jetzt zum Beispiel schon konkret aus Graubünden gehört, wo ja, wie der Markus gesagt hat, jetzt aufgrund von Konstellation gewisses Risiko besteht, dass die SP einen Sitz verliert. Aber man nimmt jetzt dort bei den Bündner Genossen so mit genug durch zur Kenntnis, dass der Jan Pult, der amtierende Nationalrat, der auch wieder antritt und jetzt da gross gehandelt wird als Bundesratskandidat, und erhofft sich von dem auch einen gewissen Schub. Also, wie gesagt, man darf das sicher nicht überbewerten. Es hat schon Fälle gegeben, wo Bundesräte kurz vor der Wahl zurücktreten, sind extra zu ihrer Partei Dienst erwiesen und die Partei hat dann trotzdem verloren. Aber Medienpräsenz schadet in aller Regel nicht, um es mal so sagen.
Der hat doch jetzt die Situation in allen Kantonen angeschaut. Jetzt zum Schluss. Welche Kantone sind besonders spannend? Wo soll man anschauen? Welche sind eher langweilig? Wo sind spektakuläre Abwahlen zu erwarten?
Also grundsätzlich, das habe ich vorher auch schon gesagt, sind grosse Kantone spannend, weil dort weniger Wähleranteil Länge für Sitzverschiebungen oder für Sitz zu holen.
Fast keine, muss man sagen, wenn man jetzt Zürich und Basel anschaut.
Genau. Ja, du sagst es, Zürich und Bern zum Beispiel finde ich sehr interessant. Und dann aber auch, und das habe ich auch vorher schon erwähnt, die On-Off-Sitz. Also zum Beispiel Luzern. Der Roland Fischer von der GLP, der hat den Sitz schon mehrmals geholt und wieder verloren. Und jetzt steht wieder zur Disposition, holt er den Sitz wieder. Das ist interessant. Oder eben auch im Thurgau, wo es ähnliche so Verschiebungen gibt. Also so mittelgrosse Kantone, sage ich mal. Das finde ich auch, gibt es mehrere sehr interessante Rennen.
Ich finde ein paar, wir haben noch gar nicht von den kleinen Parteien geredet. Ich habe ein Herz für die kleinen. Nein, nein, ich finde es spannend, in Neuenburg zum Beispiel könnte der einzige Kommunist, der Denis de la Rosie von Le Locle, abgewählt werden. In Genf könnte die zweite, letzte linksradikale Vertreterin von der Solidarité abgewählt worden. Dafür das Mouvement Citoyen Genevois hat sehr gute Chancen, wieder in den Nationalrat zu kommen. Und in Zürich bin ich ziemlich sicher, dass die Rechts-Aussenlisten-Verbindung von der EDU mit den Massnahmenskeptikern einen Sitz wird machen. Die Frage ist nur, geht er an die EDU oder an Nicola Rimoldi von Massvoll? Also, dass die Listenverbindung einen Sitz macht, bin ich ziemlich sicher aufgrund der Zahlen. Ich finde, das sind auch noch so spannende Rennen, wo es interessante Wahlresultate und auch Personalien kann geben am Schluss.
Und vielleicht noch ein Wort zu den langweiligen Kantonen. Du hast das ja, glaube ich, auch gefragt, Philipp. Also langweilig finde ich all die Kantone, wo Kandidaten antreten, wo vor allem bisherige antreten, wo faktisch oppositionslos sind. Also sei es, dass gar kein Gegenkandidat haben. Das ist vor allem bei den Ständeratswahlen gar nicht mal so selten der Fall. Oder sei es halt, dass ja irgendeine ganz klar chancenlose Kandidatur da als Opposition lanciert wird. Es gibt vor allem in der Innerschweiz gibt es so Beispiele von der, oder Appenzell-Innerrhoden und also die Kleinkantone, wo ich sage es jetzt ein bisschen böse, also es ist nicht so böse gemeint, wie es tönt, aber wo fast so ein bisschen oligarchische Strukturen zu konstatieren sind bei Nationalrats- und bei Ständeratswahlen.
Also wir haben uns ja sogar festgelegt, Fabian, gell? Der langweiligste Kanton bei diesen Wahlen ist Appenzell-Innerrhoden. Es ist einfach Mitte, Ständerat schon lange klar. Nationalrat auch, oppositionslos, der Thomas Rechsteiner von der Mitte.
Herzliche Gratulation an Herrn Rechsteiner zur Wahl.
Genau.
Über alles andere, über die Ständeratsrennen, die langweiligen und die spannenden, reden wir dann in einer Woche.
Nur spannende.
Danke fürs Mitschwätzen, Raffaella Birrer in Zürich, Markus Häfiger hier in Bern, Fabian Hens ohne Mikrofon, das gehörst du runter Ton in Zürich. Macht's gut, bis bald. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao zusammen.